Stell dir mal vor, du lebst an einem Ort, wo du buchstäblich auf göttlichen Schutz hoffen musst, nur damit dein eigenes Haus beim nächsten starken Regen nicht einfach wegschwimmt.
Ja, das ist ein ziemlich beklemmender Gedanke.
Total, oder? Du gehst abends ins Bett und neben dir ruht, naja, quasi ein schlafendes Raubtier. Du brauchst dieses Raubtier halt. Es treibt deine Mühlen an, es gibt dir Fisch, es bewässert die Felder tief unten im Tal.
Aber du weißt eben auch genau, wenn es aufwacht und wütend wird, dann nimmt es dir alles.
Exakt. Und genau darüber wollen wir heute in unserer Recherche sprechen. Willkommen zu diesem neuen, ausführlichen Blick in die Quellen. Wir haben hier einen enorm dichten Stapel historischer Dokumente auf dem Tisch liegen.
Um genau zu sein, die Ausgaben 1 bis 31 der Plüderhäuser Geschichtsblätter.
Genau, die decken über ein Jahrzehnt ab, von 1991 bis 2001. Plus noch einige Tonaufnahmen über das Kriegsende 1945. Es geht um Plüderhausen. Das ist eine Gemeinde im schwäbischen Remstal. Und da fragst du dich jetzt als Hörer vielleicht, warum zur Hölle analysieren wir die Lokalgeschichte eines einzigen Dorfes?
Weil der Blick auf so eine lokale Ebene die Perspektive einfach komplett verändert. Also wir lesen in den großen Geschichtsbüchern ja oft von diesen abstrakten Konzepten, ne?
Ja, so Sachen wie Christianisierung oder globale Wirtschaftskrisen.
Genau. Das wirkt oft wie so ein fernes Rauschen. Aber diese riesigen Wellen der Weltgeschichte, die treffen ja letztlich immer auf ganz konkrete Menschen.
Und an diesen Dokumenten aus Plüderhausen können wir das quasi perfekt sezieren. Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Bevor wir zu den großen Kriegen kommen, müssen wir auf dieses Raubtier schauen. Die Natur vor der eigenen Haustür.
Ja, das Remstal wird logischerweise von der Rems durchzogen. Und in den Texten wird extrem schnell klar, dass dieser Fluss über Jahrhunderte der eigentliche Diktator des Ortes war. Dieser Fluss hat sich über Jahrtausende tief in diese Keuperlandschaft gegraben.
Da muss ich direkt mal einhaken. Keuperlandschaft, das liest man ja dauernd in so geologischen Texten. Aber was bedeutet das ganz praktisch? Also für jemanden, der dort im Mittelalter ein Haus bauen will?
Es bedeutet vor allem permanente Instabilität. Keuper ist eine Gesteinsschicht, die stark von Ton und Mergel geprägt ist. Da ist dann noch Sandstein dazwischen.
Das klingt jetzt erstmal nach normalem Boden.
Ja, aber das Tückische ist, wenn dieser Boden trocken ist, ist der Stein hart. Aber sobald starker Regen fällt, und das passiert in diesem Tal durch diese Staulagen recht oft, saugt sich die Tonschicht voll wie ein Schwamm.
Ah, okay. Und dann wird das rutschig.
Extrem rutschig. Fast wie Schmierseife. Die Erdmassen darüber verlieren komplett den Halt. Wenn du also da am Hang lebst, hast du nicht nur den Fluss im Tal, der über die Ufer tritt, sondern die Hänge selbst kommen ins Rutschen.
Das erklärt auch diese extremen Schadensberichte in den Quellen. Ich meine, jahrelang konnten die dort nicht mal feste Brücken bauen, die mussten durch Furten warten.
Ja, und wenn sie dann Holzbrücken gebaut haben, wurden die regelmäßig einfach zerschmettert.
Da ist dieser eine Eintrag vom 4. August 1910. Ein plötzliches Hochwasser reißt die mittlere Brücke und weite Teile der Adlerbrücke einfach komplett weg. Die Flut war durch das Geröll und diese Baumstämme quasi wie ein Rammbock.
Wahnsinn, oder? Und selbst 1953, also deutlich später, als man schon Stahlbeton hatte, da rissen die Fluten den Rohbau der neuen Brücke fast wieder ein. Die physikalische Wucht war kaum zu bändigen.
Und da finde ich die Dokumente so unfassbar spannend, weil sie zeigen, wie die Leute das psychologisch verarbeitet haben. Stell dir vor, du bist dieser Naturgewalt einfach hilflos ausgeliefert.
Genau. Und die Antwort auf diese Ohnmacht finden wir in der allerersten urkundlichen Erwähnung einer Kirche im Ort. Das war im Jahr 1142. Diese Kirche wurde der heiligen Margareta geweiht.
Ja, ich habe mir da die Liste der Schutzpatronen mal angesehen. Es gibt ja echt für alles einen Heiligen. Warum denn ausgerechnet Margareta?
In der christlichen Ikonografie ist Margareta von Antiochia eine sehr spezifische Figur. Sie gilt als Überwinderin des Bösen und wird fast immer als Drachentöterin dargestellt.
Eine Drachentöterin?
Ja. Die Legende besagt, dass sie vom Teufel in Gestalt eines Drachen verschlungen wurde. Aber sie machte das Kreuzzeichen und der Drache zerbarst. Und die Menschen in Plüderhausen haben diese Kirche nicht zufällig ihr geweiht.
Ach krass, die haben also in dem Fluss den Drachen gesehen.
Genau, dieser unberechenbare, zerstörerische Fluss, der sich wie eine Schlange durch das Tal wand, das war für die quasi die physische Manifestation eines Höllendrachens. Die Weihe an Margareta war der Versuch, diese Naturgewalt spirituell zu bändigen.
Was für ein faszinierender Gedanke. Du kannst das Wasser nicht aufhalten, also baust du ein steinernes Monument für eine Drachentöterin. So hat man wenigstens die Illusion von Kontrolle.
Psychologischer Selbstschutz, ja. Aber das Wasser zwingt die Menschen ja noch zu etwas anderem. Wenn der Talboden ständig überflutet wird, kannst du da keine sichere Landwirtschaft betreiben.
Stimmt. Du musst an die Ränder ausweichen. Rauf auf diese extrem steilen, rutschigen Keuperhänge, von denen wir gerade gesprochen haben. Und hier wird es wirklich interessant. Wir wechseln quasi vom Kampf gegen das Wasser zum Kampf gegen die Erde.
Genau. Und das führte zum Weinbau. Wir haben Belege in den Quellen, dass schon im Jahr 766 unter fränkischer Herrschaft dort Wein angebaut wurde.
Wahnsinn, so früh schon.
Ja. Die Südhänge boten viel Sonne, aber die Topographie machte das zu einer reinen Sisyphus-Arbeit.
Sisyphus trifft es perfekt. Die Hänge waren ja viel zu steil für Pflüge oder Zugtiere. Alles musste von Hand auf schmalen Terrassen gemacht werden.
Die gute Erde einfach den Berg runter.
Ja, und die Bauern mussten diese nasse Erde dann in sogenannten Butten, also das sind so riesige Holzgefäße, auf dem eigenen Rücken den extrem steilen Hang wieder hochtragen. Ein ewiger Kreislauf. Und am Ende wurden die Trauben dann barfuß zertreten.
Also echte Knochenarbeit.
Absolut. Und wenn man sich diese Plackerei vorstellt, dann denkt man ja eigentlich, der Wein müsste am Ende wie flüssiges Gold schmecken.
Ja, leider nein. Die Quellen sind da erfrischend ehrlich. Der Wein war qualitativ extrem minderwertig. Die Plüderhäuser nannten ihn selbst spöttisch Burghaltenessig. Er war so sauer, dass er echt den Magen angriff.
Und da bin ich über eine Stelle gestolpert, die mich wirklich fassungslos gemacht hat. Da steht, dass später dieser Most, also Apfelwein, der den Wein ablöste in manchen Familien, als, Zitat, Kleinkindergetränk diente. Apfelwein für Kleinkinder.
Ja, das klingt heute völlig absurd.
Das ist doch ein absoluter Albtraum für die Entwicklung. Warum macht man sowas?
Das zeigt uns einfach, wie wahnsinnig gefährlich der Alltag damals war. Sauberes Trinkwasser gab es fast nicht. Brunnen waren oft durch Fäkalien verunreinigt. Der Fluss brachte Kadaver mit sich.
Also Cholera und sowas.
Genau, Cholera, Ruhr. Krankheiten, die durch Wasser übertragen werden, waren eine Dauerbedrohung. Die Fermentation, also wenn Zucker zu Alkohol wird, tötet eben Bakterien ab. Der saure Wein oder der Most war schlichtweg sicherer als Wasser.
Okay, das ändert die Perspektive natürlich enorm. Eine leichte Alkoholvergiftung ist weniger tödlich als Cholera.
Traurig aber wahr. Reine Risikoabwägung.
Aber dieser mühsame Weinbau endete dann ja nicht, weil die Leute keine Lust mehr auf sauren Wein hatten. Das Ende kam 1912. Und zwar durch die Reblaus. Ein winziges Insekt, das die Wurzeln zerstört. Aber sag mal, der Schädling kam aus Nordamerika, oder?
Ja, genau.
Wir schreiben das Jahr 1912. Wie rottet ein amerikanischer Käfer die Wirtschaft in so einem tiefen schwäbischen Tal aus? Das ist doch ein extrem frühes Beispiel für die Schattenseiten der Globalisierung.
Ist es auch. Ein Paradebeispiel. In Amerika leben die Wildreben seit Jahrtausenden mit dieser Laus zusammen. Die haben dicke, widerstandsfähige Wurzelrinden entwickelt. Die Laus saugt, aber die Pflanze stirbt nicht.
Aber unsere Reben hier in Europa hatten diesen Schutz nicht.
Richtig, die waren komplett wehrlos. Und wie kam die Laus über den Ozean? Vor der Dampfschifffahrt dauerte die Überfahrt Wochen. Da überlebten Insekten in der Erde von Zierpflanzen meist nicht.
Na, die Schiffe waren einfach zu langsam.
Exakt. Aber mit den schnellen Dampfschiffen Mitte des 19. Jahrhunderts haben die Schädlinge die Fahrt überlebt. Sobald sie hier waren, haben sie durch ihren Speichel die europäischen Wurzeln vergiftet. Innerhalb weniger Jahrzehnte fraß sich die Reblaus durch ganz Europa.
Bis sie 1912 auch die letzten Terrassen in Plüderhausen erreicht hat. Wahnsinn. Die Lebensgrundlage von Generationen löst sich da in Luft auf.
Aber auch hier sehen wir wieder diese unglaubliche Anpassungsfähigkeit der Menschen. Die geben ja nicht auf, die stellen einfach das gesamte System um und pflanzen massiv Obstbäume.
Wer diese Stiefelsbirne wird da erwähnt, ne?
Genau, eine robuste Sorte aus dem Frankfurter Raum, die gut mit diesem Keuperboden zurechtkam. Plötzlich wurde Plüderhausen ein riesiger Obstlieferant. Die haben ganze Züge voller Früchte nach Bayern geschickt.
Eine Tür geht zu, eine andere geht auf. Aber so schlimm Hochwasser und Rebläuse waren, die größten Katastrophen brachten die Menschen ja selbst über Plüderhausen.
Die Kriege. Die Geschichtsblätter dokumentieren das wirklich erschütternd detailliert.
Lass uns mal in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges springen. 1626 bricht die Pest aus. In wenigen Monaten sterben rund 300 Menschen in diesem kleinen Ort. Das ist ja nicht einfach nur eine Zahl. Das ist das Auslöschen fast aller familiären Netzwerke dort.
Und in den Kirchenbüchern tritt dann eine Figur hervor, an der man sieht, wie Menschen mit so einem absoluten Zusammenbruch umgehen. Pfarrer Michael Engel.
Der hat jeden einzelnen Toten dokumentiert, oder?
Ja. Er saß da mit Tinte und Feder, unermüdlich und sachlich, während um ihn herum die Leichen gestapelt wurden. Er verlor in dieser Zeit seinen 12-jährigen Sohn, seinen 16-jährigen Sohn und später auch noch seine Frau.
Wie hält man das psychologisch aus? Jeden Tag die Namen der Nachbarn und der eigenen Kinder in so ein Buch einzutragen.
Das ist ein extremer Bewältigungsmechanismus. Wenn die Welt im Chaos versinkt und du absolut nichts tun kannst, klammerst du dich an das Einzige, was dir bleibt. Ordnung.
Dieses akkurate Führen der Listen war also der Versuch, eine Struktur aufrechtzuerhalten.
Genau, und den Toten ihre Würde zu geben. Es ist der Beweis, wir sind noch hier, wir vergessen euch nicht.
Und diese Dynamik, dieser Versuch, angesichts des völligen Wahnsinns noch Vernunft zu bewahren, das zieht sich ja durch. Lass uns einen großen Sprung machen. April 1945, Zweiter Weltkrieg. Die Audiodokumente dazu sind wirklich extrem beklemmt.
Ja. Der Ort war völlig überfüllt mit Evakuierten aus Stuttgart, die vor den Bombardierungen geflohen waren. Und ständig kreisten alliierte Jagdbomber am Himmel, die sogenannten Jabos.
Und das war eine ganz andere Art von Terror, ne?
Völlig neu. Die großen Bomberverbände flogen nachts, die hörte man oft schon von Weitem. Aber die Jabos kamen am helllichten Tag. Extrem tief, die tauchten unvermittelt hinter Baumwipfeln auf. Man hatte kaum Zeit, in Deckung zu gehen.
Und die feuerten halt auf alles. Der Krieg war da plötzlich direkt im Vorgarten. Frau Wunderle stirbt durch Granatsplitter auf der Straße. Der 13-jährige Erwin Danner findet eine Blindgänger-Brandbombe, spielt damit und verbrennt tödlich.
Alltagstragödien.
Und dann spitzt sich die Lage am 19. April zu. Da kam per Telefon aus Waiblingen das Codewort Nero.
Der berüchtigte Nero-Befehl. Die totale Radikalisierung. Die Anweisung war, vor den anrückenden Alliierten sämtliche Infrastruktur und vor allem die Lebensmitteldepots zu vernichten.
Die Doktrin der verbrannten Erde.
Genau. Der Feind sollte absolut nichts Brauchbares finden.
Überleg dir das mal. Wir regen uns heute auf, wenn im Supermarkt das Mehl fehlt. Und damals befiehlt die eigene Regierung, das zentrale Lebensmitteldepot in der Jakob-Schüle-Straße anzuzünden. Die sollten ihre eigenen Nachbarn verhungern lassen.
Und für Ungehorsam gab es ja noch die Todesstrafe.
Richtig. Aber Plöderhausen hat sich für das Überleben entschieden. Die haben den Nero-Befehl einfach ignoriert. Die Bevölkerung hat das Depot aufgebrochen und sich mit Dosenfleisch und Mehl eingedeckt.
Ein stiller, kollektiver Ungehorsam. Was hier wirklich Faszinierendes ist, ist, wie dicht Vernunft und Wahnsinn beieinander lagen.
Weil der Wahnsinn ja nicht vorbei war. Einen Tag später, am 20. April, rücken die amerikanischen Panzer an.
Und die deutschen Pioniertruppen auf dem Rückzug machten in letzter Sekunde das, was der Ort eigentlich verhindern wollte. Sie sprengten völlig sinnlos die Brücken.
Das hat die Panzer doch eh nicht aufgehalten, oder?
Überhaupt nicht. Die fuhren einfach um die Panzersperren herum. Aber bei der Sprengung einer Brücke flog ein riesiger Steinbrocken bis in die Mühlstraße und erschlug eine junge Frau, Martha Kolb.
Absolute sinnlose Zerstörung. Aber an genau diesem Wendepunkt gab es eine Aktion, die den Ort gerettet hat. Und was das für dich als Hörer bedeutet, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Zwei Zivilisten, Dr. Willi Häusermann und ein Deutsch-Amerikaner namens Spalter, gehen den amerikanischen Panzern entgegen.
Mit einer weißen Fahne.
Die Amerikaner rechnen hinter jeder Hecke mit einem Hinterhalt und die beiden laufen da einfach hin und bieten die kampflose Übergabe an. Echte historische Größe passiert oft nicht auf dem Schlachtfeld, sondern wenn zwei Leute mit einem Stück Stoff ihr Zuhause retten.
Sie haben ihr Leben riskiert. Und es hat funktioniert. Die Bedingungen wurden akzeptiert, die Amerikaner besetzten das Rathaus.
Aber selbst da gab es noch ein Opfer, ne?
Ja. Auf genau der Treppe dieses Rathauses fiel ein letzter Schuss, der den Gendarmeister Schanz tödlich traf. Das System brach blutig zusammen, direkt auf der Schwelle des Gebäudes, das das Zentrum der Gemeinde war.
Und dieses Rathaus ist eigentlich der perfekte Übergang zu unserem letzten Thema. Nach all diesen Zerstörungen, dem Wasser, der Reblauskrieg, was bleibt da eigentlich stehen?
Architektur und Glaube im Wandel. Wenn man sich das alte Rathaus ansieht, erkennt man darin die DNA des Ortes. Durch Baumringforschung, also Dendrochronologie, wissen wir, dass das Holz um 1569 geschlagen wurde.
Das ist im Stil des schwäbischen Männleins gebaut, richtig?
Genau.
Das ist eine Art Fachwerkskonstrukt, das fast wie ein menschlicher Brustkorb funktioniert.
Das ist eine super Analogie. Beim schwäbischen Männlein werden gebogene Streben so angeordnet, dass sie wie Rippen das Gewicht des Daches ableiten. Man brauchte innen keine fetten Stützsäulen. Die Konstruktion ist extrem flexibel, federt sogar Erdbewegungen ab.
Aber das Verrückteste finde ich, das Gebäude hat keinen Keller, weil der Grundwasserspiegel unseres alten Drachens, der Rems, zu hoch war. Hättest du da gegraben, hättest du einen Pool gehabt.
Ja, und das faszinierende Detail zur Anpassung: Die Hauptstraße davor war aus Dreck und Kies. Durch die schweren Pferdefuhrwerke sackte die ständig ab. Also hat man über Jahrhunderte immer wieder Kies aufgeschüttet.
Die Straße wurde also immer höher, bis sie deutlich über dem Erdgeschoss des Rathauses lag. Das Regenwasser lief einfach ins Haus.
Jeder Stadtplaner würde das heute abreißen.
Aber nicht in Plüderhausen. Da ist man pragmatisch. Die haben einfach Schutt ins Erdgeschoss gekippt und einen neuen Fußboden drüber gelegt. Immer wieder. Das Haus wurde quasi aufgestockt.
Und wenn wir das ins große Ganze einordnen, spiegelt diese bauliche Flexibilität exakt die soziale Flexibilität wider.
Zum Beispiel beim religiösen Wandel, oder? Da gibt es diese Geschichte aus dem Jahr 1924 mit den Methodisten.
Ja, die brauchten eine Kapelle. Aber weil die tagsüber in den Fabriken arbeiten mussten, haben sie die nachts gebaut. Mit Karbidlampen.
Karbidlampen, das muss man sich chemisch mal vorstellen. Da tropft Wasser auf Calciumcarbid. Es entsteht Acetylengas, das extrem grell brennt. Das ist brandgefährlich und riecht nach Knoblauch.
Und in diesem Licht haben die nach einer 12-Stunden-Schicht noch gemauert.
Unfassbare Hingabe. Aber der größte Wandel kam nach dem Zweiten Weltkrieg.
Genau. Das Remstal war strikt evangelisch geprägt. Und durch die Vertriebenen aus den Ostgebieten nach 1945 strömten plötzlich hunderte katholische Flüchtlinge in die Region.
Die hatten alles verloren und kamen in eine fremde Umgebung. Aber die Gemeinde hat sich wieder angepasst. Erst stellte die evangelische Kirche ihr Gebäude für katholische Frühmessen zur Verfügung. Und 1960 bauten sie dann die Herz-Jesu-Kirche. Das hat den Ort nachhaltig verändert, aber auch wieder aufgebaut. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Recherche. Wir haben gesehen, wie ein einziges schwäbisches Dorf ein Spiegel für die Tücken der Natur, harte Arbeit, den Wahnsinn des Krieges und unfassbaren Pragmatismus ist.
Große Geschichte passiert eben vor Ort.
Genau. Die großen Bücher schreiben über Nationen, aber hier lesen wir über Menschen wie Dr. Häusermann oder Pfarrer Engel. Geschichte formt das Fundament, auf dem wir heute stehen. Und deshalb möchte ich dir, der uns heute begleitet hat, noch eine Frage mit in den Tag geben. Stell dir vor, in 500 Jahren gräbt jemand die Archive deiner Stadt aus. Was werden die Historiker der Zukunft wohl lesen? Welche Drachen hast du und hat deine Generation bekämpft? Und vor allem, welche Brücken habt ihr für die Nachwelt intakt gelassen, anstatt sie sinnlos zu sprengen?